Ein guter Tag für Inklusion. Auch heute wieder. Und warum das so ist? Darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Björn Wierendt und André Literski von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius Gemeinsam Mensch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein guter Tag für Inklusion. Und wir haben heute einen besonderen Gast aus Österreich, Frau Dr. Martina Schröck. Sie ist Führungskraft bei der FAB. Das ist eine Organisation, ein Verein, eine Tochter einer sehr großen Einrichtung in Österreich, die sich mit beruflicher Rehabilitation beschäftigt. Und warum sie heute bei uns ist, das erfahren Sie heute in diesem Podcast. Wir freuen uns sehr drauf. Wer ist wir? Das ist bin ich, André Literski und
Björn Wierendt, heute auch wieder mal dabei.
Wunderbar, schön Björn, dass wir das wieder zusammen machen. Martina, herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Ja, wir haben uns kennengelernt in unserem Erasmus-Projekt, wo es darum geht, ein kleines europäisches Netzwerk aufzubauen für Inklusionsberatung in Europa und rauszufinden, was es da auch schon so gibt. Und da habt ihr als Projektpartner ganz spontan vor einigen Monaten gesagt, wir sind da mit dabei. Und ihr, das ist einmal die FAB, für die du heute hier bist, und dann auch deine Kollegin vom BBRZ. Ja, vielleicht stell uns doch mal deine Organisation vor, dass wir wissen einfach, für was die steht und dann, was du so machst dort.
Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung, fürs Dabeisein heute. Ja, ich bin Martina Schröck, bin seit 6 Jahren beim Verein FAB tätig. Das FAB steht für Förderung von Arbeit und Beschäftigung, also Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung, FAB. Wir sind ein Teil, wie du schon gesagt hast, der BBRZ-Gruppe in Österreich. Wir haben im Großen und Ganzen 3 strategische Geschäftsbereiche. Neben dem FAB ist das eben auch das BBRZ, das sich um berufliche Rehabilitation kümmert, und das BFI in 2 Bundesländern, das Berufsförderungsinstitut, das hauptsächlich berufliche Weiterbildung macht. Wir als FAB sind ein Träger im arbeitsmarktpolitischen Bereich. Wir machen Inklusionsprojekte von Personen, die am Arbeitsmarkt Benachteiligungen erfahren. Und ich darf den FAB in 2 Bundesländern Österreichs leiten. Das ist zum einen die Steiermark und auch noch Kärnten, also der Süden Österreichs. Ich verantworte ungefähr immer so zwischen 90 und 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir kümmern uns vorwiegend um 2 Hauptzielgruppen. Das sind Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 und ältere Arbeitssuchende. Das sind nicht schreckende Personen ab 45. Aber wir haben auch Projekte für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die wir ja einfach versuchen, nachhaltig wieder am ersten Arbeitsmarkt zu platzieren.
Nachhaltig heißt, dass dort ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis dann dort wieder besteht.
Ganz genau. Also gerade bei den Personen mit körperlichen Einschränkungen, da arbeiten wir mit einer gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung, das heißt über ein vom AMS. AMS ist in Deutschland die Bundesagentur für Arbeit, habe ich das richtig gesagt?
Ja, genau richtig.
Genau,
ja.
In Österreich ist das Pendant das Arbeitsmarktservice, kurz AMS. In dessen Auftrag arbeiten wir bei diesem Projekt, und das AMS fördert auch die Leasingraten von dieser Zielgruppe mit dem Ziel, dass diese Personen sich in dieser Leasingzeit so gut bewähren, dass die Unternehmen, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sie dann fix in ein Angestellten-Arbeiterverhältnis wieder übernehmen und, wie du sagst, sie dann eben ganz normal wieder am ersten Arbeitsmarkt arbeiten.
Also ein interessantes Modell. Also die Stufe 3 habe ich so verstanden. Mitarbeiter hat ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Stufe 2, er wird über eine Arbeitnehmerüberlassungsfirma eigentlich auch schon angestellt.
Bei uns, ja.
Bei euch?
Wir sind der Arbeitskräfteüberlasser.
Ah, okay.
Er ist bei uns beschäftigt und wird dann im besten Fall von der Firma, die ihn beschäftigt, übernommen.
Okay, das heißt, ihr seid die Brücke in den, genau, in den Arbeitsmarkt und davor ist dann...
Davor ist er arbeitssuchend gemeldet beim AMS.
Mhm. Okay, arbeitet ihr dann in dieser Konstellation mit dem BBRZ zusammen oder ist das einfach ein Partnerunternehmen, was daneben steht?
Wir sind Schwesternunternehmen. Also wir haben unsere eigenen Geschäftsbereiche. Natürlich tauschen wir uns immer wieder aus, aber so eine direkte Kooperation in einem Projekt haben wir so gesehen nicht.
Mhm. Okay.
Du hattest gesagt, ihr arbeitet auch in Projekten. Hast du vielleicht ein Beispiel? Wie sieht so ein Projekt aus? Gibt es da Unterstützungen für die Arbeitssuchenden oder für die Unternehmer?
Genau, also wir, seit ich beim FAB bin, haben wir uns sehr, sehr breit aufgestellt. Also mir war es wichtig, dass wir von den Fördergebern her einfach breiter aufgestellt sind. Wir waren zu Beginn eigentlich nur vom AMS gefördert und ich habe mich einfach bemüht, hier ein bisschen breiter dazustehen. Ich kann es nur noch einmal betonen, weil einfach uns passieren kann, dass ein Fördergeber seine Förderpolitik ändert und wir dann von einem Tag auf den anderen Projekte schließen müssen. So habe ich schon uns sehr breit aufgestellt. Unsere neueste Innovation ist beispielsweise eine Online-Job-Plattform für ältere Arbeitssuchende namens Senior Quality, erreichbar unter www.seniorquality.at, wo wir mit als Service für ältere Arbeitssuchende auf der einen Seite, die wir Senior Experts nennen, weil wir eben der Meinung sind, dass ältere Menschen wahnsinnig viel einbringen können in Unternehmen, und auf der anderen Seite als bewusstes Service an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, ganz viele Branchen in Österreich und ich nehme an, in Deutschland ist das nicht anders, haben derzeit einen eklatanten Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und brauchen dringend Staff, und mit unserem Produkt haben wir für die Firmen ein CSR-Produkt im Angebot, also die Firmen können was gesellschaftspolitisch Gutes tun, haben aber gleichzeitig auch den Nutzen, dass sie sehr zielspezifisch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden können.
CSR? Was ist das?
Corporate Social Responsibility.
Okay.
Genau, das machen Firmen, um einfach zu zeigen, dass sie nicht nur an Gewinn orientiert sind, sondern dass sie auch als Unternehmen einen gesellschaftspolitischen Mehrwert erzeugen und beitragen sozusagen.
Ist das auch der Grund, warum ihr spontan Ja gesagt habt, in unserem Projekt mitzuarbeiten, weil es für euch wichtig ist, einfach über Projekte euch auch letztendlich zu finanzieren?
Genau. Liegt auch daran, aber auch, dass wir als Organisation sehr, sehr offen sind und einfach bei unseren Kolleginnen und Kollegen sehr viel Expertise für unterschiedliche Bereiche da ist und ich mich bemühe als Führungskraft einfach viel Expertise bei uns anzusammeln, aber auch Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, die Expertise aufzubauen und bei uns auch sozusagen auszuleben.
Mhm. Welche Rolle spielt da Innovation insgesamt bei euch?
Eine sehr, sehr große Rolle. Also diese Jobplattform Senior Quality, von der ich gerade erzählt habe, ist ja eigentlich ein kompletter Paradigmenwechsel. Wir sind als Träger eigentlich ausschließlich öffentlich finanziert. Das heißt, wir haben Projekte, Maßnahmen, die zu 100% von einem öffentlichen Fördergeber ausfinanziert sind. Bei dieser Jobplattform ist es so, dass ein Teil mit Förderungen bezahlt wird, aber der überwiegende Großteil finanziert sich über Beiträge der Unternehmen, die für die Jobs inserieren. Also die zahlen Geld für ihre Jobinserate auf unserer Jobplattform. Und eben haben wir, um dieser CSR-Policy zu entsprechen, die Möglichkeit auch für Sponsoring-Pakete geschaffen. Das heißt, Firmen gewinnen können, die Goldsponsoren sind, die dann besonders präsent auch auf der Homepage sind und die dann halt einen höheren Geldbetrag auch zahlen.
Da ist es ja von großem Vorteil, dass ihr dann mit der BBRZ zusammenarbeitet, weil das so ein sehr, sehr großer, bekannter...
In dem Fall gar nicht, nein. Also es liegt eigentlich an unseren Firmenkontakten, an unseren, wir sind ein relativ kleines Team, es ist ja ein wirklich ambitioniertes Projekt, das wir in ganz Österreich ausrollen wollen. Wir wollen jetzt einmal, also wir sind jetzt mit diesem Produkt in der Steiermark, wollen jetzt nach Kärnten und dann weiter nach Wien. Und ja, wir sind einfach da sehr mutige Frauen, kann ich jetzt sagen, die einfach große Unternehmen ansprechen und bisher sehr erfolgreich darin waren.
Mhm. Ich habe den Eindruck, dass es auch die Zukunft ist von sozialen Themen, die vorher, also auch in Deutschland, dort doch sehr von staatlicher oder kommunaler Seite finanziert wurden. Also da wurden breite, pauschale Beträge zur Verfügung gestellt. Und wir merken, dass diese Zahlungsströme eben durch das BTHG deutlich kleiner sind, sehr individual auf die einzelne Person, sodass es notwendig ist, dass wir neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und letzten Endes läuft es immer darauf hinaus, dass es eben, dass die Zahlungsströme sich eigentlich verändern, ne? Und dass man selber auch akquiriert und am Markt tätig wird, dann das sind wir gar nicht so gewöhnt eigentlich. Ne?
Ja, und also ich finde das Spannende ja auch, dass es ein Haltungswechsel ist, weil wenn man für Personen mit Benachteiligungen arbeitet und dann zu Wirtschaftsbetrieben hingeht, dann ist man immer in einer defensiven Haltung, weil man hat irgendwie immer, man ist immer in einer Bittstellerfunktion und sagt, ach bitte, bitte nimm doch meinen behinderten Klienten und gib dem doch eine Chance am Arbeitsmarkt. Ja? Und jetzt hat sich der Markt doch ziemlich gedreht und es ist viel stärker auch diese Win-Win-Situation in den Vordergrund getreten. Und ich finde, wir soziale Träger sollten viel mehr Mut und viel mehr Selbstbewusstsein haben, unsere Expertise auch am Markt zu verkaufen, weil wir haben wahnsinnig viel Expertise. Wir kennen uns aus mit Arbeitsmarktinklusion, wir kennen uns aus mit Diversität, mit diversen Teams, mit Generationenmanagement und warum sollten das nur einige teure Beraterinnen und Berater an Firmen verkaufen? Das können wir doch umso besser durch unsere Erfahrung.
Also ich sehe es fast wie einen Rollenwechsel. Also die Arbeitssuchenden sind jetzt nicht mehr die viele Bewerbungen schreiben müssen und einen perfekten Lebenslauf. Es geht auch um die Talente, die jeder hat. Und da ist das, das Angebot sehr gering aus Sicht der Unternehmer. Mich würde vielleicht nochmal interessieren, habt ihr sowas wie eine Erfolgsquote, eine Vermittlungsquote oder habt ihr auch vielleicht eine Tendenz feststellen können? Gelingt es jetzt leichter als noch vor einiger Zeit?
Also jetzt konkret bei dieser Jobplattform noch nicht. Die haben wir am 29. September der Öffentlichkeit präsentiert. Wir arbeiten aber in einem anderen, oder wir haben ein anderes Produkt seit 2019, das die gleiche Zielgruppe hat, nämlich ältere Arbeitssuchende, wo wir auch eng mit der Wirtschaft kooperieren, wo HR-Verantwortliche, also Personalverantwortliche von großen Unternehmen ehrenamtlich Kleingruppen von älteren Arbeitssuchenden coachen. Und bei diesem Projekt haben wir durch die Jahre oder über die Jahre hinweg eine Erfolgsquote von zwischen 50% und 60%, und das ist sehr, sehr hoch. Mhm. Ja, und also wie du sagst, das ist eine komplette Veränderung der Situation, und ja, das ist eigentlich gut, weil die Firmen sich auch immer mehr darum bemühen müssen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Ja, also Employer Branding wird ein immer wichtigerer Begriff. Und um dem zu entsprechen, ist es halt auch zunehmend wichtig, nicht nur einmal im Jahr irgendwas Gutes zu tun und das dann gut zu präsentieren, sondern wirklich glaubhaft, nachhaltig soziale Verantwortung zu übernehmen als Unternehmen, weil die Generation, die ja jetzt auf dem Arbeitsmarkt ist, oder die jüngste Generation am Arbeitsmarkt, die Generation Z, zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass die besonders an der Sinnfindung Interesse hat in der Arbeit. Ja, es geht ja nicht mehr darum, die Karriereleiter in ganz viel Arbeitszeit nach oben zu klettern, ja, und so viel wie möglich zu arbeiten, was ja meine Generation noch hauptsächlich auszeichnet, sondern es geht ja jetzt vielmehr darum, etwas Sinnvolles zu machen und ja, also bewusst auch die Entscheidung von vielen, nur mehr in Teilzeit zu arbeiten und bei Arbeitgebern tätig zu sein, mit denen man sich auch wirklich identifizieren kann.
Innovation, habe ich den Eindruck, ist dann immer möglich, wenn ja in einer Organisation jemand dazukommt, der Dinge anders denkt, der eine neue Sichtweise reinbringt. Und das ist bei dir der Fall, weil du hast ja, bevor du diese Aufgabe übernommen hast, in einem ganz anderen Bereich gearbeitet und warst da politisch tätig. Erzähl mal davon bitte.
Genau. Also ich war von 2005 bis 2010 schon Teilzeitpolitikerin. Ich war im Landtag Steiermark als Sozialausschussvorsitzende tätig und Sozialsprecherin meiner Fraktion. Ich war oder bin noch immer Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Ja, und von 2010 bis 2016 bin ich dann in die Stadtpolitik gewechselt, der Stadt Graz. Das ist ja die zweitgrößte Stadt Österreichs. Und war dort 6 Jahre lang für den Sozialbereich tätig, für Frauen, für Arbeit und Beschäftigung, für Wissenschaft, aber auch für das Amt für Jugend und Familie. Und war dann auch 3 Jahre von diesen 6 Jahren als Bürgermeisterstellvertreterin oder Vizebürgermeisterin tätig.
Also bei uns würde man sagen Dezernentin, die eben auf der politischen Ebene Ämter führt. Mhm. Also ganz spannende Rolle, denn für eine Großstadt, Graz ist ja eine Großstadt, dort diese Verantwortung zu haben, das ist ja ein langer Hebel dort, den du da in der Hand hattest. Und genau, dass diese Gedanken dann in diese Aufgabe, die du jetzt hast, zu übernehmen, ich denke, das hat dir doch durch diese politische Sicht auch sehr geholfen.
Ganz bestimmt. Also es war damals auch ein sehr bewusster Schritt, mit Ende 30 auch wieder die Politik gut sein zu lassen und wieder was anderes zu machen. Aber ja, das Thema Sozialpolitik, soziale Themen, die ziehen sich einfach schon wie ein roter Faden durch meine Lebensgeschichte. Ich bin in einer stark sozialdemokratisch geprägten Region in Österreich, in der Obersteiermark, wo es viel Industrie gibt, groß geworden und habe dann nach meiner Schulzeit in Graz bereits Soziologie studiert und habe dann meine Doktorarbeit eigentlich einem Inklusionsthema gewidmet. Ich habe mich dem Thema angenähert oder versucht, das Thema zu untersuchen, wie den Menschen mit Lernschwierigkeiten die Welt zu sehen, ja, welche Ressourcen sie zur Verfügung haben, wie ihr soziales Netzwerk ausschaut, ob sie Social Support haben, aber auch wie sie sozusagen ihr Selbstbild wahrnehmen, wie sie sich als Menschen mit Behinderung wahrnehmen. Und da habe ich mich in einer qualitativen Untersuchung diesem Thema gewidmet und habe dann auch wieder im Sozialbereich gearbeitet, oder das war dann mein erster hauptbezahlter Job sozusagen im Qualitätsmanagement und in der Personalentwicklung, in der stationären Pflege, in der mobilen Pflege und in der Kinderbetreuung. Also eigentlich ziehen sich soziale Themengebiete mein ganzes Leben hindurch, ja, und ich halte es für eher unwahrscheinlich, ich habe noch einige Jährchen zu arbeiten, aber ich halte es für unwahrscheinlich, irgendwann in einen Industriebetrieb zu wechseln. Das, glaube ich, wird eher nicht passieren.
Aber ein unglaubliches Spektrum, auf der einen Seite in der Pflege, also direkt am Menschen, der die unterstützt, also im Unterstützungssystem, dann politisch tätig wiederum und dann jetzt als geschäftsverantwortlich für den Aufbau von bestimmten Geschäftsfeldern, also wirklich 3 völlig unterschiedliche Wirkungsmöglichkeiten. Gibt es eine persönliche Geschichte, dass du überhaupt in diese soziale Schiene eingestiegen bist?
Also seit ich mich erinnern kann, ist irgendwie so ein wesentliches Thema in meinem Leben besondere Empathie oder Betroffenheit. Ja, also ich kann mich erinnern, in Kapfenberg, wo ich groß geworden bin, da hat es ja überhaupt keine Obdachlosigkeit gegeben in meiner Kindheit. Und hin und wieder sind wir dann eben nach Graz gefahren zum Einkaufen. Und da hat man dann schon immer wieder Bettlerinnen und Bettler gesehen und ich habe mir die Gesichter ein Leben lang gemerkt. Ja, ich weiß heute noch, wie diese Menschen ausgeschaut haben. Die haben sich so eingeprägt. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, scheint das von Kindesbeinen an ein Thema für mich zu sein, mit und für Menschen zu arbeiten und ja, einfach die Lebenssituation von Menschen verbessern zu wollen. Das ist irgendwie das, was mich antreibt.
Also eine persönliche angerührt sein als schon als Kind, und dann hast du die Profession gesucht und hast das wissenschaftlich erstmal untersucht und bist dann in diese verschiedenen Bereiche gegangen.
Eigentlich schließt sich es jetzt wirklich an, ne? Also wenn du jetzt erzählst von diesen Obdachlosen, Lebensbedingungen zu verändern und aus eigener Kraft Lebensbedingungen zu verändern, das ist eben auch ein Teil unserer Weiterbildung zur Inklusionsnetzwerkerin, zum Inklusionsnetzwerker. Da hat ja der Professor Hinte ein neues Konzept entwickelt, so neu ist es, glaube ich, jetzt gar nicht mehr, das Konzept der Sozialraumorientierung. Und vermittle eben den Teilnehmenden immer diese fünf Prinzipien und bin da eben in der Vorbereitung darauf gestoßen, dass die Stadt Graz eng mit dem Professor Hinte zusammengearbeitet hat. Und da du ja auch in der Position warst, da politisch tätig zu sein, was hast du denn da mitbekommen? Jetzt aus deiner ganz praktischen Erfahrung.
Genau, also ich habe das ja nicht initiiert, sondern ich habe es übernommen. Das hat meine Vorvorgängerin 2004 bereits begonnen, dieses spannende Konzept im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe umzusetzen. Graz ist eine Stadt, also 2004 dürfte sie so 260.000 Einwohnerinnen und Einwohner gehabt haben. Jetzt sind wir schon bei über 300.000. Dass damals die Überlegung angestellt worden ist, diese Stadt in vier Sozialräume einzuteilen und auch vier Jugendämter sozusagen zu installieren. Ja? Vier Sozialräume mit je einem Jugendamt. Und alle diese Sozialräume haben ein eigenes Budget, haben einen Schwerpunktträger und müssen halt mit diesem jährlichen Budget, das ihnen zur Verfügung steht, zur Bearbeitung aller auftauchenden Fälle aufkommen oder auskommen. Und was da ganz wesentlich ist, ist, dass bei der Sozialraumorientierung eben sehr stark auch darauf geschaut wird, welche Ressourcen stehen denn zur Verfügung, welche Unterstützungsnetzwerke gibt es. Und da wird dann eben auch Geld investiert in fallunspezifische oder fallübergreifende Arbeiten und nicht nur in Einzelfallarbeit. Also hier wird auch investiert in Infrastruktur, in Rahmenbedingungen, die mehreren Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Und damit wird natürlich auch ein großer Beitrag zur Prävention geleistet. Ja. Und ich kann mich erinnern, es ist jetzt ja wirklich schon einige Jahre her, dass ich dafür zuständig war, aber ich kann mich erinnern, wir haben damals eine große Evaluierungspressekonferenz gemacht, gemeinsam mit dem Professor Hinte, und konnten damals präsentieren, dass einerseits eben die Wirkung erhöht werden konnte durch diese Umstellung auf die Sozialraumorientierung, aber dass auch das Budget in Summe eigentlich geringer geworden ist. Ja, also Kosten-Nutzen-Rechnung sehr, sehr positiv ausgefallen ist.
Also ich bin wirklich begeistert, weil wir immer diese Theorie vermitteln, und das jetzt von dir zu hören, dass es auch tatsächlich erstmal umgesetzt wird, dass es aufgeht und dass es auch wirklich zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen gibt, und auch dass dann eine Kommune oder eben auch Sozialräume, also dass es sich auch finanziell lohnt. Vielleicht soll ich diese fünf Prinzipien ganz kurz nochmal sagen, um die es sich da handelt, ne? wie ein Sozialraum arbeiten kann oder Verantwortliche in den Sozialräumen handeln können. Also das ist das eine, dass sich diese Verantwortlichen nach dem Willen der Zielgruppen oder der Menschen, die ihre Lebensbedingungen verbessern wollen, richten sollen. Also es geht nicht mehr darum, sind wir schon wieder bei der Rolle, dass man für andere die Lebensbedingungen verändert, sondern dass es aus dem persönlichen Willen heraus geschieht. Das Zweite ist, dass man dann diese Eigeninitiative, die dadurch entsteht, auch unterstützt von staatlicher Seite. Das Dritte ist, dass man sich bewusst macht, dass auch jeder seine eigenen Ressourcen hat. Und auch, dass man die Ressourcen des Sozialraums in Anspruch nimmt. Also nicht keine Parallelwelten zum Beispiel konstruiert, sondern die Ressourcen in dem Sozialraum einfach aufspürt und diese dann auch nutzt. Und das sagtest du auch ganz, dass es auch umgesetzt wurde, dieses nicht mehr in Zielgruppen denken, sondern und auch bereichsübergreifend. Es müssen verschiedene soziale Dienste zusammenarbeiten, damit die Lebensbedingungen sich verändern. Und das Dritte, und das deswegen ist es auch ganz wichtig für unsere Weiterbildung, ist, es muss jemand geben, der diese Initiativen auch koordiniert und organisiert. In dem Fall von der Stadt Graz könnte ich mir vorstellen, dass es ja, das ja, Sozialdezernat gewesen ist oder eben diese einzelnen Jugendämter, genau, die Jugendämter in den Quartieren. Also finde ich super spannend und bin froh, dass ich dich heute darüber berichten höre. Also ja, kann ich frohen Mutes dann auch in den nächsten Weiterbildungen den Teilnehmern immer wieder dieses Beispiel präsentieren.
Das ist eben auch dieser Paradigmenwechsel, den wir dann auch im Sozialamt umgesetzt haben, wo es ja nicht nur um Kinder und Jugendliche geht, sondern um alle einkommensbenachteiligten Menschen von Graz. Nämlich diese verstärkte Betonung, wie du es gesagt hast, der Expertise oder des Expertentums des Betroffenen für sein eigenes Leben, ja, das einmal anzuerkennen, nicht von außen zu kommen mit einem Zauberstab und zu glauben, so, 1, 2, 3, ich habe das Rezept und jetzt machst du alles richtig im Leben, sondern jeder und jede ist Expertin, Experte für sein eigenes Leben und das auch wirklich ins Zentrum zu stellen. Ja.
Genau. Und auch dieser präventive Gedanke, also was du auch nochmal sagtest, also das könnte man eigentlich noch auch als sechstes Prinzip hinzufügen, ja, ne? dass es wirklich auch schon vorbeugt, gar nicht in irgendwelche schwierigen Lebenslagen zu kommen, weil jede Veränderung ja auch ein Vorteil wieder für gewisse Menschen ist.
Das heißt, die Theorie hat sich eigentlich weiterentwickelt und es gibt mittlerweile eben 6 Prinzipien, das 6. Prinzip von Björn Behrendt. Ja. Ja, wunderbar. Und das ist auch das, was wir als Inklusionsberatung machen. Wir versuchen auf dieser strukturellen Ebene auch Modelle zu entwickeln, wollen auch innovativ sein. Wir wollen Menschen weiterbilden, dass sich in Quartieren, in Städten, in Orten die Lebenswelt für Menschen, die aus eigener Kraft das nicht so sehr schaffen, verändert und zwar auf einer sozialraumorientierten Methode. Martina, du hast gesagt, du hast noch viele Jahre vor dir, noch einige Jahre vor dir. Und wenn ich jetzt schaue, was du aber schon hinter dir hast, also an verschiedenen Erfahrungen und überall auch sehr wirksam warst, dann bin ich total gespannt, wenn wir in 20 Jahren nochmal so eine Podcast-Folge machen, was du uns dann erzählen kannst.
Ich auch.
Genau. Vielleicht, also wenn du deine akademische Laufbahn dann bist, vielleicht hast du eine Professur und bist vielleicht Frau Professor für und leitest ein Fachgebiet an einer Hochschule, könnte er sein.
Glaube ich eher nicht. Wenn, dann glaube ich eher, keine Ahnung, mache ich ganz was anderes und werde Kunstfotografin oder so.
Ja, eins seiner wunderbaren Exponate haben wir heute Morgen gesehen. Du warst ganz früh schon unterwegs, hast hier in Erfurt tolle Motive fotografiert. Eine Frage, die wir den meisten unserer Gäste stellen, nämlich die Frage, liebe Martina, warum ist heute für dich ein guter Tag für Inklusion?
Weil heute der beste Tag für sowieso alles ist. Das ist so mein Lebensmotto, mein Lebenscredo. Alles, was ich gern machen möchte, was mir wichtig ist, auch wirklich sofort zu erledigen und umzusetzen, zu machen. Ich denke, wir haben das ganz große Glück, dass wir sehr viele Möglichkeiten haben, auch wirklich das, was wir uns wünschen und vorstellen, auch wirklich zur Umsetzung zu bringen. Den Großteil davon zumindest im Vergleich zu vielen, vielen anderen Menschen auf diesem Planeten. Und ja, das ist so mein Lebenscredo, ja, alles sofort zu machen, so schnell wie möglich zu machen. Man weiß nie, wie lange man Zeit dafür hat, wie lange man die Möglichkeit dazu hat. Und ja, beim Thema Inklusion, beim Thema Gleichberechtigung, ja, ist das eigentlich eh schon viel zu spät, oder? Da würden wir uns wünschen, dass wir da eh schon viel weiter wären.
Dr. Martina Schröck aus Graz vom Verein FAB. Heute zu uns, bei uns hier zu Gast gewesen oder immer noch. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich sage auch Dankeschön, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, danke.
Danke auch von mir, Martina.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, ein guter Tag für Inklusion. Teilt uns, liked uns und erzählt von diesem Format. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal. von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius, Netzwerk Mensch in Fulda. Achso, haben wir gesagt, dass du noch was singen sollst?
Das ist völlig, also André stellt die Frage nach dem guten Tag für Inklusion und ich fordere dich dann auf zum Singen.
Und ich gehe dann auf der Stelle raus.